Seit dem Jahr 1927 haben mennonitische Siedler im paraguayischen zentralen Chaco-Gebiet die sogenannte dritte Landnahme praktiziert. Ich nenne das die dritte, weil wir hörten gestern schon, dass einmal die erste Landnahme war praktisch die, wo Paraguay als Regierung sich dessen bewusst wurde, dass der Chaco zu ihrem Land gehörte. Und die zweite war die, wo nach dem Dreibundkrieg dann die ausländischen Investoren Großgrundbesitzer im Chaco wurden. Die mennonitische Siedlung war durch eine Expedition vorbereitet worden. Die hatte das grüne Licht dazu gegeben, wie schon gesagt wurde. Sie erwarben Land als Siedlungsgemeinschaft durch Bezahlung und organisierten die Besiedlung in Dörfer, meistens durch eine Verlosungsform. Im Jahre 1930 kam eine weitere Gruppe Siedler in den Chaco, die westlich von der ersten Gruppe ihre Dörfer anlegte. Das Siedlungsunternehmen der Kolonien Menno, Fernheim und später auch Neuland entwickelte sich zu einem regelrechten Erschließungsprozess im paraguayischen Chaco, der bis heute noch anhält. Ich habe versucht, trotzdem Stufen zu machen, auch wenn es ein Prozess ist. Der Chaco reift für den Pflug, das Erschließungssymbol. Das offene Brittergras, Kampland, wurde als erstes Nutzungsland für die Siedler vermessen. Jeder Hof hatte je nach Größe des Kampes ca. 5 Hektar Ackerland. Das Buschland hielt man vorerst für unbrauchbar. Wenn man an diese 5 Hektar Ackerland denkt, dann will sich einem irgendwie das Bild öffnen, so wie heute die Campesinos in Ostparaguay ansiedeln. So ähnlich muss das hier ausgesehen haben, wenn man dann so durch ein angelegtes Dorf gegangen ist. Ich werde schon nicht sagen gefahren, aber gegangen. Auf den sandigen Kämpen wurde das Bittergras entfernt, die einzelnen großen und kleinen Bäume und Sträucher wurden mit Handgeräten beseitigt. Der Boden musste traditionsgemäß pflugrein sein, um die Saat einzustreuen. Zweireihige Dörferlandschaften entstanden mit baumfreien Straßen, Höfen, Gärten und Feldern. Die Siedler bearbeiteten das unbekannte Land mit neuen landwirtschaftlichen Kulturen sowie Bohnen, Bataten, Mandioka, verschiedene Kürbisgewächse, Sorghumhirse, Baumwolle, Erdnüsse und Rizinus, die von den Versuchsstationen Palo Santo und Hoffnungsfels empfohlen wurden und übten neue Praktiken in der Tierhaltung für Ochsen als Arbeitstiere, Milchvieh, Schweine und Hühnerzucht. Brunnen mussten gegraben werden, um Trinkwasser für Mensch und Vieh zu haben. Man beobachtete das Chaco-Klima und die fremde Pflanzen- und Chaco-Welt, Tierwelt. Das aus Dankbarkeit für die Errettung aus Russland akzeptierte man die Chaco-Umwelt mit allen ihren Widerwärtigkeiten. Im Verwaltungszentrum der Kolonie, also ich beziehe mich mehr auf Fernheim, ihre Entwicklungsdaten, im Verwaltungszentrum der Kolonie wurde 1931 mit dem Bau des Industriewerkes begonnen und Dienstleistungen wie Bauholzsägen für den Bau, Ölpressen der Erdnüsse und Kaffeemahlen wurden angeboten. Die Kooperative funktionierte als ein Handelskomitee mit einem Konsumladen. Dieses Komitee übernahm die organisatorischen Aspekte der Heranschaffung der notwendigen Lebensmittel und verwaltete auch das wichtige Kapital der Bauern. Die Arbeitszeit im gemeinschaftlichen Einsatz zum Aufbau der Kooperative und andere soziale Einrichtungen. Denn Geld, Bargeld gab es nicht. Dabei ging es anfänglich, bei diesen Dienstleistungen ging es anfänglich um das Heranholen der Produkte und Waren von der Endstation, später auch um den Bau von Krankenhaus, Industriewerk und Kooperative. In den Dörfern wurde in Gemeinschaftsarbeit Zäune gezogen, Straßen gereinigt, Schulhäuser gebaut, Brunnen gegraben und Vieh gehütet. Die gute Regenverteilung im Jahre 33 und 34 brachte hohe Baumwollerträge ein. Der Kauf von 200 Pferden erleichterte die Bewirtschaftung des Ackerbodens und den Transport. Ich werde jetzt weiter eine Reihe Events zitieren, die diesen Prozess beschreiben. Mancher wird nachher staunen, was hat dies mit Landnahme zu tun? Alles zusammen führt das zu dem Puzzle, so wie heute die Landnahme hier aussieht. Wir kommen dann zum Schluss nochmal zu einem Abstrakt. So, hier kommt jetzt eine etwas trockene Strecke, aber irgendwann ist die auch zu Ende. 1937 übernahm die Kooperative die Landtitel vom MCC und die heutigen Friesländer siedelten nach Ostparaguay um. Die Hofgrößen wurden von 40 auf 100 Hektar erweitert. Die 40er Jahre waren eine bewegte Zeit für die Verwaltungen der Siedlungen Menno und Fernheim. Die Siedlungen machten konkrete Fortschritte raus aus dem Existenzkampf hin zur Sicherung des Unternehmens. Die wachsende Rinderzahl in den Dorfsiedlungen verstärkte den Bedarf nach mehr offenem Land mit Steppenvegetation und natürlichen Wasserstellen. Wir sehen auf dem Foto rechts die offenen Vegetationsstreifen, so wie sie früher annähernd ausgesehen haben. Wir wissen, dass die offenen Stellen dynamisch in der Bewachsung sind, trotzdem müssen sie ungefähr so ausgesehen haben. Beide Kolonien kauften Ländereien nach Osten, Südosten und Süden hin, wo zum Teil schon Einzelsiedler ansässig geworden waren. Auf den neuen Landstücken wurden Zäune gebaut und Verwalter eingesetzt. So entstanden die Viehstationen Campo León, Campo Maria und Laguna Porá. Wenn auf den Landstücken auch sandige Kampböden waren, wurden auch Dörfer für Jungbauern angelegt. Mit Krediten wurden auch die Industriezentren weiter ausgebaut, um die langfaserige Baumwolle zu entkernen und Ölproduktion von Erdnüssen zu fördern. Als Garantie für die Kredite standen die erworbenen Ländereien und der Viehbestand. Die Landwirtschaft beschäftigte die ganze Familie. Männer hatten ihre Aufgaben im Betrieb, Frauen im Haushalt und Betrieb, Kinder übernahmen Aufgaben je nach Alter. Größere Kinder wurden schon zum Pflügen und Kultivatoren eingesetzt. Das Krauthaken und die Ernte wurde als ganze Familie praktiziert. Und durch diese Arbeiten kam es auch zu langjährigen Kontakten mit der Gruppe der Lengua-Indianer. Im Jahre 1946 wurden nördlich von Philadelphia in der Gegend von Kilometer 220 die Schneisen der Ölkompanien geschoben. Dadurch kam es zu Kontakten mit den Indianern der Adoreo-Gruppe und ein Jahr später zum Überfall auf eine Siedlerfamilie. In dieser Zeit war das MCC in Zusammenarbeit mit den Siedlungen damit beschäftigt, eine lokale Versuchsstation aufzubauen, die Mittel und Wege finden sollte, um die vielen Produktionsprobleme zu lösen. Ende der 40er Jahre war das MCC aber auch mit der Ansiedlung der Neuländerflüchtlinge beschäftigt. Dazu wurde Land in der südwestlichen Gegend der schon bestehenden Siedlungen gekauft. Die Landnahme im zentralen Chaco vergrößerte sich dadurch um ein weiteres Gebiet. In den 50er Jahren kamen durch Vermittlung von MCC die ersten Bulldozermaschinen in die Kolonien. Anfänglich wurden die Maschinen hauptsächlich für den Wegebau eingesetzt, später dann aber auch für Versuche auf der Versuchsstation, Buschrodungen und Weideanpflanzungen. Somit konnte der Chaco-Busch geöffnet werden. Bei der 25-jährigen Jubiläumsfeier im Jahre 1955 anerkannte die Landesregierung, dass die Kolonien die Wüste des Chaco in einen Garten verwandelt hatten. Ein Jahr später wurde das Büffelgras eingeführt und die Vergrößerung der Weideflächen auf Buschböden begannen ihren Lauf. Wir sehen auf diesem Foto, dass die Stellen, die heller sind, das sind die angelegten Dörfer auf Kampfboden. Und man sieht schon einzelne Rodungen auf Buschboden. Das Foto zeigt 1968, aber der Prozess fing schon ungefähr 10 Jahre vorher an. Also ein Jahr später wurde das Büffelgras eingeführt und die Vergrößerung der Weideflächen auf Buschböden begann ihren Lauf. Das Büffelgras wurde wegen seiner Trockenheit und Frostresistenz die wichtigste Kulturpflanze für die Viehzucht. Im Jahre 1956 kamen 53% der Einnahmen von Baumwolle, Erdnüsse und Öl, 6% von der Eierproduktion, 5% von der Milchproduktion, hauptsächlich Butter, 22% vom Palo Santo-Extrakt und nur 14% aus der Viehproduktion. Die neue Wertschätzung des Buschbodens ergab sich durch die Rodung des Busches und der Weideanpflanzung. Infolge kam der Bedarf für die Flächenvergrößerung auf und die Verwaltung begann 1960 mit der Vermessung und Verteilung von Buschland zwischen den Dörfern. Die Verwaltung vermittelte Kredite und förderte die Erweiterung der Produktionsfläche. Der Chaco-Garten, der sogenannte, vergrößerte sich ab dieser Zeit relativ schnell, denn die kleinen Siedlungspunkte, das sind die Kämpfe, der ersten Jahre bekamen eine flächendeckende Ausbreitung auf den Chaco-Busch. Der Tschakow wird bezwungen, das könnte man als eine weitere Stufe ansehen. 1957 und 1958 wurden weitere Schneisen der Ölkompanien im Tschakow gemacht. Viele mennonitische Bauernsöhne arbeiteten bei den Ölkompanien als Köche, Mechaniker und als Fahrer der verschiedenen Maschinen. Die Größe und Weite des Tschakow-Gebietes beeindruckte die jungen Männer. In diesen Jahren hatten amerikanische Fachleute das Produktionspotenzial des paraguayischen Tschakow beschrieben und die Sinnmäßigkeit für den Bau einer direkten Verbindungsmöglichkeit zum Hauptmarkt in der Landeshauptstadt Asunción belegt. Durch die Initiative und starker organisatorischer Mitwirkung vom MCC entstand 1961 die Ruta Trans-Tschakow als Schönwetterstraße zwischen Asunción und Philadelphia. Ab dieser Zeit waren die Kolonien in die nationale Wirtschaft voll integriert. Milchprodukte und Eier wurden regelmäßig auf den Markt nach Asunción gebracht. 1963 wurde in der allgemeinen Koloniesitzung die Wirtschaftsnorm von 100 Hektar auf 180 Hektar vergrößert oder gehoben. Der Erdnussanbau stieg seit 1960 über 1000 Hektar. Die Mechanisierung ermöglichte eine kostengünstige Ernte. In Fernheim wurden drei neue Dörfer gegründet, Neuwiese im Westen, im Nahen Westen würden wir heute sagen, Valencia und Molino im Süden. Die Feldvorbereitung wurde mit den Traktoren sehr erleichtert. Seit den 60er Jahren lebte das Interesse am Tschakow-Boden bei den europäischen Ausländern auf, nachdem sich festere Formen der Infrastruktur im Gebiet abzeichneten. Vor allem deutsche Landkäufer interessierten sich für Landstücke in der Nähe der Mennonitenkolonien. In wenigen Jahren bildete sich um die Mennonitensiedlungen im mittleren Tschakow herum, besonders nach Norden, Nordwesten und Westen hin, ein Streifen von neu eingekauften Großgrundbesitzern. Die Landkäufer nutzten die Tschakow-Erfahrungen der Mennoniten, die oftmals als Unternehmer mit Maschinen zur Buschwaldrodung und zum Wegebau ihre Arbeitskräfte zur Verfügung stellten. 1968 fotografierten die Amerikaner den Tschakow mit Schwarz-Weiß-Fotos. Solche, wie wir da schon gesehen haben. Die Fotos zeigen die geradlinig eingezäunten Felder in den Dörfern auf Kampboden und zwischen den Campen und Dörfern sieht man dann den Busch. In den 70er Jahren gab es Möglichkeiten für langfristige Kredite, die durch den Banco Nacional de Fomento vermittelt wurden. Viehwirtschaft und Milchwirtschaft wurde ausgebaut und der Ackerbau weiter mechanisiert. Traktor und Kraftwagen verdrängten die Pferde. Kleinbetriebe mit wenig Land für Ackerbau hatten bessere Überlebenschancen durch die Kombination von Milch- und Fleischproduktion. Die Mechanisierung der Futterproduktion setzte ein. Viele Betriebe stellten auf Melkmaschinen um und die Industriewerke bauten ihre Stromerzeugungskapazität weiter aus, sodass ab 1974 schon fast alle Dörfer mit Elektrizität versorgt wurden. In den späten 70er Jahren ist eine gewisse Veränderung in der Wirtschaftsstruktur der Kolonie Fernheim zu erkennen. Das mag in den anderen Kolonien auch so gewesen sein. Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft gehen über auf die verarbeitende Industrie und Vermarktung und in den Bereich der Dienstleistung. Viele Angestellte betreiben nebenberuflich noch Viehzucht. Im Jahr 1975 wird das Projekt Beratung für Land- und Viehwirtschaft im zentralen Tschakow vorgestellt, welches dann zur Gründung der trikolonialen landwirtschaftlichen Beratungsdienste führte. Im Süden wurde das Dorf Boquerón gegründet. Die erste Viehzucht-Aktiengesellschaft Pozo Azul wird in der östlichen Gegend gegründet. Auf der Versuchsstation werden 1976 die ersten Versuche mit Ackerbau auf Buschboden gemacht. Die Viehhaltung erlebte eine Intensivierung. 1977 werden Versuche mit Strauchbekämpfung durchgeführt. Und ich habe dieses extra hier drin gelassen, weil das ist Teil davon, dass wir den Tschakow, den wir einmal gerodet haben, offen halten müssen. Sonst straucht er wieder zu. Die Viehhaltung erlebte eine Intensivierung. 1978 wird die Wirtschaftsnorm von 180 auf 250 Hektar angehoben. 1979 wird das Dorf Corrales westlich von der Ruta Trans-Tschakow gegründet. 1983 und 1984 waren sehr niederschlagsreiche Jahre im zentralen Tschakow. Man beobachtete im östlichen Gebiet der Kolonien die ersten Effekte der Versalzung des Bodens und Absterben der Pflanzen, wenn das Wasser nicht abfließen konnte. Ab 1985 fällt die Aufmerksamkeit der Produzenten auf die Gräsersorte Panicum Maximum, also das Gattenpanik. da sie den besten Weideertrag auf Versuchsstation einbrachte. Diese Sorte beseitigte in kurzer Zeit die einseitige Abhängigkeit vom Büffelgras in der Viehwirtschaft. Viele Mennoniten haben außerhalb der Koloniegrenzen zusätzlich Land als individuelles Privateigentum erworben. Also um die 80er Jahre fing das stark an. Im Westen der Kolonie wird ein zweites Dorf angelegt, die Rivera. Die Wirtschaftsnorm für die westlichen Dörfer ist auf 320 Hektar festgelegt. Also wir sehen, wie sich das immer steigert, bis es heute dann auf 320 Hektar noch ist. Der Anbau von Erdnuss und Baumwolle wird ausgeweitet und die Erdnussanbaufläche erreichte im Jahr 1987 10.000 Hektar. Im Jahre 1987 werden im Osten die Ländereien von Laguna Porá an Viehzüchter verkauft. Die jährliche Neurodung und Umwandlung in Kunstweide beträgt in Fernheim in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 6.700 Hektar pro Jahr. Die Einnahmen aus der kapitalaufwendigen und stabileren Viehhaltung nehmen an Bedeutung zu, im Gegensatz zum risikohaften Ackerbau. Da die Salzproblematik an den Bodentyp der östlichen Gegend gebunden ist, schaute man sich nach mehr Land in anderen Gegenden um. In den 80er Jahren wurden ca. 23.000 Hektar Land in der zentralen und westlichen Gegend dazugekauft. 1989 kommt es zum politischen Umsturz in Paraguay und 3 Jahre später wird dann eine neue Verfassung erlassen und ab der Zeit sind die Gobernaciones als Departementsoberhaupt eingesetzt. 1993 beteiligten sich die Mennoniten aktiv an den Wahlen zum Gouverneur aus ihren Reihen und einen Abgeordneten im Landesparlament. Die Kolonien und ihre Mitglieder integrierten sich relativ schnell in die neuen politischen Abläufe und übernahmen auch in diesem Bereich eine zum Teil aktive und begleitende Rolle. Die Gouvernation legte ihren Sitz in Philadelphia fest. Ab dieser Zeit ergeben sich allmählich Änderungen in der Wahrnehmung der verschiedenen Verantwortungsbereiche gegenüber den vielen Volksgruppen, die im Departement leben. In den 90er Jahren wurde ein Projekt der 3 Chaco-Kolonien zur Municipalisierung beim Parlament eingereicht, welches aber nicht angenommen wurde. In den 90er Jahren sind die Beratungsinhalte in den Mennonitenkolonien mit Nachdruck auf die naturschonenden Maßnahmen abgestimmt. In der Methode der Bodenbearbeitung für Ackerbauflächen werden Versuche mit Zinkengeräten, mit Minimalbearbeitung und mit Direktsaat durchgeführt. Im Erdnussanbau führte ein stufenweiser Sortenwechsel von 1993 bis 1996 zu neuen Erfahrungen und neuen Exportmärkten. In dieser Zeit gewinnt auch der Sesamanbau eine gewisse Bedeutung im Ackerbau. Die vielfachen Landkäufe, ca. 133.000 Hektar in den 90er Jahren und die Vermittlung an Produzenten fördern die Erweiterung der Weideflächen in Richtung Norden, Nordwesten und Westen der Koloniegebiete. Die Viehwirtschaft ist der Hauptproduktionszweig der Genossenschaften geworden. In den Jahren 96, 97 wird die Formalisierung der Rodungspläne nach dem Gesetz 402, also nach dem Forstgesetz für Produktionsbetriebe diskutiert. Starke Bedenken werden wegen der zentralisierten administrativen Genehmigungsprozesse geäußert. Die Beratungsdienste der Kolonien werden beauftragt, die Formalitäten für die Bürger zu erledigen und sie zu beraten. Durch die Inkraftsetzung des Gesetzes 294 und das dazugehörende Dekret wurde das administrative Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Rodungspläne hinzugefügt. Die Formalisierung zu diesem Gesetz verlängert die Zeit der Genehmigungsprozesse der Rodungsprojekte. Im Jahre 1999 wird im Westen von Philadelphia das Dorf 15 de Agosto, sagen wir im Spanischen, gegründet. Im Nordwesten wird ein größerer Komplex Land für Erweiterung der Weideflächen an die Bürger verkauft mit einem gemeinsamen Rodungsplan, der in 10 Jahren ausgeführt werden konnte. Die Viehzucht Aktiengesellschaft Pozo Azul kauft da auch ein größeres Stück Land zur Erweiterung. Dieser Landkomplex wurde dann aber doch langsamer entwickelt, als man vorher geplant hatte, also in 14 Jahren. Seit 1999 wird der Gebrauch von Satellitenbildern in den Landbüros der Kolonieverwaltungen möglich und die lokale Katasterarbeit mit genauen Koordinatendaten beginnt. Die vielen Anträge für Vermittlungen der Rodungspläne zeigten eine schnelle Anpassung der Produzenten an die neuen Anforderungen. Produzenten haben in diesen Jahren verstärkt umweltfreundliche Produktionstechniken beim Roden und Nacharbeiten der Weiden eingesetzt. Die Flächendaten zeigen, dass die Rodungsfläche pro Jahr durch die administrativen und legalisierten Prozesse keineswegs niedriger sind als vor der Einsetzung dieser Prozesse. Die Produzenten stellten sich unter den Schutz der offiziellen Genehmigungen und investierten weiter in 10.600 Hektar Weideflächen pro Jahr. Bei den Planungen der Landnutzungspläne wird den potenziellen Wasserstellen eine wirtschaftlich-strategische Bedeutung beigemessen und möglichst mit der vom Gesetz geforderten 25% Reserve abgestimmt, um eine größere Zuflussfläche für Wassersammeln in den sogenannten Tacamares zu sichern. Seit Mitte Jahr 2001 kauft die Kooperative Fernheim einen funktionierenden Schlachthof in der Nähe der Landeshauptstadt an der Ostseite des Paraguay-Flusses und steigt somit in den internationalen Fleischmarkt ein. Im selben Jahr baut auch die Kooperative Chorticer ihren Schlachthof in der Nähe vom Verwaltungszentrum Loma Plata im zentralen Chaco auf. Die Kooperative Neuland baut in der Nähe der Landeshauptstadt einen Fleischverarbeitungsbetrieb. Die Viehwirtschaft wird durch diese Verarbeitungseinrichtungen weiter gezielt gefördert. Im Jahr 2002 kaufte die Kooperative Fernheim den östlichen Teil der Estancia Remonia, deren Landstücke an vorher gekaufte Ländereien anschließen. Im Jahre 2006 wird ein zentral gelegenes größeres Landstück gekauft und nach Antrag an die schon bestehende Viehzucht-Aktiengesellschaft Pozo Azul weiterverkauft. Zurzeit hatte die Gesellschaft ca. 1050 Mitglieder und drei größere Produktionsbetriebe. Im selben Jahr kauft die Kolonie ihren vierten größeren Viehzuchtbetrieb von einem deutschen Eigentümer. Das meint, dass die Mennoniten kauften jenen Eigentümer, die in den 60er Jahren und 70er Jahren hier Land kauften, die Landstücke wieder zurück, zum Teil. Es ist noch nicht alles gekauft. Da die Bevölkerung im Departement Boquerón seit 1993 dynamisch am Steigen ist, sind die Koloniezentren größer geworden und die Bevölkerung vielseitiger. Dadurch entsteht zunehmend Druck, um das Zusammenleben und die vielseitigen Bedürfnisse der Bevölkerung auf Municipalitätsebene zu regeln. Und erst dann im Jahre 2006 werden die Anträge der Municipalisierung für Philadelphia und Loma Plata in der Abgeordnetenkammer genehmigt. Da Land immer teurer wird und in der Nähe der Siedlungszentren keine größeren Ländereien mehr im Angebot sind, ist es für Investitionsinteressenten unter den Siedlern schwieriger, Viehzucht zu betreiben. Daraufhin wurden in der Kooperative weitere organisatorische Vermittlungen und administrative Schritte für die Gründung einer zweiten Aktiengesellschaft mit Viehzucht durchgeführt. So konnte im Jahre 2008 eine neue Aktiengesellschaft gegründet werden, an der sich 600 Mitglieder der Kolonie mit Investitionen beteiligten. Die legal anerkannte Gesellschaft nennt sich Agropecuaria Pitiantuta S.A. und umschließt in ihrem nördlich gelegenen Grundstück die historisch bedeutende Laguna Pitiantuta, wo der Chaco-Krieg 1932 begann. Im Laufe des Jahres 2008 wird in der Nähe der Landeshauptstadt an der Westseite des Paraguay-Flusses die Lederverarbeitungsfabrik aufgebaut, bei der die drei mennonitischen Chaco-Kooperativen Mitglieder sind. In dieser Fabrik werden die Leder der drei Schlachthöfe der Mitgliedskooperativen verarbeitet und vermarktet. Im Jahr 2009 kam die Diskussion um das Nullrodungsgesetz für den Chaco ins Rollen. Durch gezielte gemeinsame Einsätze und Argumentationen der Kooperativen und indianischen Gemeinschaften konnte die Gesetzesverabschiedung verhindert werden. Seitdem wird noch gewissenhafter Land und noch eiliger, eingerichtet und noch eiliger dabei vorgegangen, und die gesetzlichen Vorschriften werden aber noch spezifischer eingehalten wie vorhin. Im Jahr 2010 werden im Westen weitere Landstücke an Viehzüchter vermittelt und werden auch viel Privatkäufe gemacht. Auch die Aktiengesellschaft Pozo Azul kauft hier ein größeres Stück Land, um weitere Weideflächen anzulegen. Die Produktionsform der Viehzucht in Aktiengesellschaft hat inzwischen auch in den Nachbarkolonien Anhänger gefunden. Heute kommen ca. 80% der landwirtschaftlichen Einnahmen aus der Viehwirtschaft, 15% aus dem Ackerbau und 5% von der Milchproduktion. Das dürfte in Menno ein klein bisschen anders verteilt sein. Ich werde das jetzt nochmal auf eine Seite zusammenfassen, was diese etwas über 80 Jahre gewesen sind von der Landnahme. Der zentrale Chaco ist geöffnet worden. Die Öffnung betrifft Bereiche der Produktion und den graduellen Aufbau eines komplexen Verknotungspunktes im zentralen Chaco, von wo die Entwicklung weiterer Chaco-Gebiete ausgeht. Der zentrale Chaco ist erschlossen und zum Teil besiedelt worden. Die meisten ersten Dörfer der Kolonien sind bis heute noch besiedelt. Die Kolonien haben ihre Industrie- und Verwaltungszentren weiter aufgebaut. Diese sind zu dynamischen Handelszentren herangewachsen. Die Siedler haben Verwaltungsstrukturen und soziale Dienstleistungssysteme aufgebaut, die auch die Dörfer mit einschließen. Die Rodungsprozesse der letzten 50 Jahre im Chaco haben den Busch so geordnet, dass Weideflächen für die Viehzucht entstanden, mehr Zugang zu Wasser für Vieh und Wild möglich wurde und verschiedene Buschreserven vorhanden sind. Der Chaco hat heute mehr Wasser als je zuvor, weil die Technik der Ernte- und Speichermöglichkeiten die Regenwassermengen ausgebaut wurden. Also Speichermöglichkeiten der Regenwassermengen ausgebaut wurden. Die Produzenten haben heute technische Möglichkeiten, um den Chaco offen zu halten. Das heißt, sie können mit dem natürlichen Druck, dem natürlichen Druck der Schließung durch Verstrauchung und Verbuschung umgehen. Die Kolonien haben anfänglich produktionstechnische Versuchsstationen und Rassenviehzuchtbetriebe aufgebaut. Heute führen sie auch größere Viehproduktionsbetriebe und fördern Aktiengesellschaften. Sie verarbeiten ihre Produktionsgüter in eigenen Industrieanlagen und exportieren die Ware in verschiedene Länder. Die Produzenten der Kolonien in dritter und vierter Generation sind heute im Allgemeinen verantwortungsvolle Verwalter der Chaco-Ressourcen. Das bezeugen die verschiedenen bodenschonende Bodenbearbeitungsgänge im Ackerbau und in der Weidehantierung. Das zeigen auch die verschiedenen heranwachsenden Parklandschaften mit Naturbäumen in den Weideflächen. Diese Praktiken haben Vorbildcharakter für Produzenten anderer Volksgruppen im Chaco. Die Kolonien und ihre Bewohner haben von Anfang an Mitverantwortung für die Chaco-Bewohner übernommen und Lebensraum für diese formalisiert. Dabei haben sie Aufgaben des Staates ausgeführt. Heute sind diese Chaco-Mitbewohner zum Teil sich selbst, der lokalen Regierung, Gouvernation oder Municipalität oder den Nichtregierungsorganisationen überlassen, wenn sie gewisse Nöte haben. Die Kolonien haben ihre administrativen und produktionstechnischen Prozesse nach Bedarf und nach Möglichkeit den legalen Forderungen in Paraguay angepasst. Sie haben auch ihre Bürger und Produzenten in diesen Prozessen unterstützt und mit Beratung begleitet. Nachdem die Kolonien ihre Produzenten 1999 mit der Erstellung der Landnutzungspläne vor den Rodungen zur Erweiterung der Viehwirtschaft anfingen, haben auch viele andere Chaco-Landeigentümer ihre Einrichtungspläne den gesetzlichen Forderungen angepasst. Das Nutzungsmodell der Kolonien wird von vielen anderen Landeigentümern im Chaco übernommen und kopiert. Der Einsatz moderner Informationsquellen, Satellitenbilder als Hilfe für Entscheidungen der Landkäufe und Planung der Produktionserweiterungsflächen ab Ende der 90er Jahre hat den Prozess der Landnahme beschleunigt. Man war nicht mehr davon abhängig, einen Indianer zu haben, der einem zeigte, wo noch mehr Land war. Das ging heute mit dem Satellitenbild dann ganz schnell, oder ab dann ging das ganz schnell. Es wurden seitdem sowohl Landstücke als voll eingerichtete Viehzuchtbetriebe gekauft, sowie auch unbearbeitete Landstücke. Es wurden Landstücke von auswärtigen Investoren gekauft, sowie auch von der Casado-Gesellschaft. Der Wirtschaftserfolg mit der Viehwirtschaft hat in den Kolonien ein regelrechtes Landfieber ausbrechen lassen. Da die Landpreise allgemein durch die Bedeutung der Viehzucht gestiegen sind, nutzen viele Eigentümer und Spekulanten außerhalb der Kolonien den Moment, um Land anzubieten. Die Kooperativen finanzieren in vielen Fällen den Kauf der Privatländereien für ihre Bürger. Die Landspekulation bringt auch das Problem mit der Überlappung im Register der Landtitel mit sich. Es gibt hin und wieder Fälle, wo Landstücke mit problematischen Titeln mehr Zeit für eine Titelregelung brauchen als für den Prozess der Rodungsgenehmigung. Es wird immer offensichtlicher, dass es in Paraguay nicht ganz so einfach ist, ein gut fundiertes und zielorientiertes Entwicklungskonzept abzuwickeln. Der Staat selbst kriegt es nicht hin, seine eigenen Gesetze einzuhalten und fühlt sich bei innovativen Privatinitiativen oftmals überlaufen. Davon gibt es genug Beispiele, ich werde darauf nicht weiter eingehen. Diskussionspunkte. Hier ist vielleicht noch ein Bild, was dieses Landfieber etwas symbolisiert. Wir haben 2002 an der linken Seite das Satellitenbild vom Chaco und wie es dann 10 Jahre später aussieht. Also dieses Bild spricht schon ohne viele Worte. Dann kommen wir zu den Diskussionspunkten. Ich lasse dies noch mal ein bisschen stehen. Das Verlegen der Industrieanlagen, Schlachthöfe, Ledergerberei, Fett- und Knochenverarbeitungsanlage in die Nähe der Landeshauptstadt erleichtert die Abdeckung des Wasserbedarfs für diese Betriebe und das Thema mit den Arbeitern. Doch in diesen Betrieben wird auch Brennholz für die Dampferzeugung gebraucht. Da Paraguay zurzeit im Aufbau weiterer großen Industrieanlagen ist, steigt die Nachfrage nach Brennholz sehr stark an und auch der Preis ist gestiegen. Durch die verstärkte Nachfrage nach Brennholz ergibt sich Druck auf die Waldrestbestände in Ostparaguay. Haben die Kolonien in diesem Thema eine Verantwortung? Heute wird diskutiert, ob das Nullrodungsgesetz für Ostparaguay verlängert werden soll bis 2018. Und wir haben uns 2009 sehr dafür eingesetzt, dass wir hier weiter roden können. Da entsteht irgendwie so ein Diskussionspunkt. Zurzeit wird im Parlament ein Gesetzentwurf von der UNASE-Partei zum Thema der Responsabilidad Social y Ambiental diskutiert und untersucht. Das Gesetz soll einen Formalisierungsrahmen schaffen, der gewisse Vorteile für die Firmen bringt, die sich freiwillig diesem Gesetz unterstellen. Es geht darum, einen Balance der Responsabilidad Social y Ambiental zu gründen. Wird dieser Themenbereich als Herausforderung für die Kooperativen wahrgenommen? Die etwas einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit, ein weiterer Punkt, ist die etwas einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit der Siedlungen von der Viehproduktion, ist ein klarer Ausdruck vom Produktionspotenzial des Chaco. Das leugnet keiner. Aber es ist trotzdem besorgniserregend. Sollte die Suche nach weiteren Wirtschaftsalternativen aufhören? Was, wenn der Chaco nach Westen, Nordwesten und Norden? Fertig eingerichtet ist, dann sind wir geografisch und physisch, glauben wir, dass wir dann am Ende sind mit dem heutigen Entwicklungsmodell. Das kann man auch diskutieren. Dann haben wir einen anderen Punkt, der gelegentlich auch diskutiert wird, das Erschließungssymbol, der Pflug. Das Bild vom Pflug steht als Symbol für die Erschließung und Verantwortungsübernahme der Mennoniten. Heute wird oftmals das Scharenblatt im Bild diskutiert. Der Rahmen vom Pflug wird nicht diskutiert. Das Scharenblatt setzt tief im Boden an und durch den Zug nach vorne kommt Bewegung in die Bodenstruktur. Das Schar dreht den Boden praktisch Hals über Kopf um und lässt ihn durchrütteln zurückfallen. Als Bodenbearbeitungstechnik wird dieser Vorgang heute nicht mehr empfohlen. Die Technik der vertikalen und der minimalen Bodenbearbeitung und auch der Direktsaat geht vielmehr nach dem Prinzip des Furcheziehen. Mit einem schmalen Einschnitt im Boden, der gleich nach der Saateinlage wieder geschlossen wird. Das Bild erlaubt vielseitige Interpretationen zum Erschließungsprozess der Mennoniten im Chaco. Ich möchte noch ein anderes Konzept andeuten, und das ist das Konzept der Landnahme. Was verstehen wir eigentlich unter Landnahme? Das, was in Wikipedia steht, das überzeugt irgendwie nicht ganz, das passt nicht so ganz zu uns. Und doch geht daraus hervor, dass Landnahme mehr bedeutet als nur der Aufbau einer Produktionsgrundlage in einem gewissen Landstück. Das ist das, was wir gemacht haben, ohne Zweifel. Landnahme ist aber auch Verwaltung und Gestaltung der Bestandteile, also der Ressourcen in einem Landstück und der Menschen als Gemeinschaft in einem bestimmten Gebiet. Der geografische Raum wird zu einem dynamischen System, wo Menschen aktiv sind, Produktion gestalten, wo Austausch durch Kommunikation und Beziehungen entsteht, wo gewohnt, gelebt und verwaltet wird.